ARD. Jens, frohes Neues.
Ja, Anne, ebenso. Schön, dich mal wieder zu sehen.
Ja, sonst sehe ich dich immer nur im Videopodcast.
Ja, ich dich auch, natürlich. Außer, wenn ich deinen Instagram-Account stalke. Aber sonst?
Ja, da ist halt auch nicht so viel los. Ne?
Nee, stimmt.
Nicht so wie hier am Bundesligaspieltag, 20. Spieltag. Und ich dachte mir so, Elfmeter sollt ihr sein.
Elfmeter sollt ihr
Waren
sein?
Waren einige Elfmeter-Szenen, oder?
Ja, ich denke gerade immer noch über dieses Wortspiel nach. Das ist ja...
Das ist geklaut von 11 Freunde.
Ja, ich habe es...
Ich wusste ja nicht, was über das Jahr mit dir passiert ist.
Oh Mann, ey. Natürlich habe ich das verstanden. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob das schon in Richtung Poesie geht.
Komm, wir legen einfach los, oder?
Ja.
Willkommen zum Bundesliga-Update. Was war für dich die größte Überraschung dieses Wochenende?
Dass der HSV gegen die Bayern einen Punkt holt und eigentlich sogar gewinnen kann.
Ja, eigentlich, ich würde mal sagen, wir waren ein, zwei Szenen dabei. Natürlich musst du als HSV einfach super glücklich darüber sein, dass du diesen Punkt holst. Aber ich glaube, wenn man sich das dann montags nochmal anguckt, denkt man so, ach scheiße, da wäre sogar noch mehr drin gewesen.
Ja.
Was, weil der HSV es so gut gemacht hat oder weil die Bayern nachlassen?
Ich glaube, es ist eine kleine Mischung aus beiden und ich will den Bayern da jetzt gar nicht, glaube ich, zu nahe treten. Also wenn du wir haben da ja immer die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie ist das, wenn die Belastung irgendwann so intensiv wird, dass die Bayern Probleme bekommen, ihre Intensität durchzuziehen. Und die Bayern sind jetzt 123 Kilometer gelaufen. Das ist immer noch mehr, deutlich mehr als der Bundesliga-Durchschnitt. Also die haben jetzt da keinen Luschi-Auftritt hingelegt. Aber der HSV, also du musst jetzt einfach, die Bayern sind an der Stelle insoweit ein bisschen in Anführungszeichen entschlüsselt, als dass immer mehr Gegner wissen, wie man gegen die Bayern erfolgreich sein kann. Und die Bayern können sich dagegen nur dann wehren, wenn sie die Intensität übersteigern können. Mhm. So, also ne, ich meine, vergangene Woche haben sie verloren. Da sind sie, glaube ich, auch nur in etwa gleich viel gelaufen wie die Augsburger.
Ich glaube, Augsburg und sogar mehr, oder?
Oder Augsburg mehr, genau, auch mehr. Und in der Woche davor mussten die Bayern fast 130 Kilometer schrubben, um nicht da schon in die Bredouille zu kommen. Und das macht es jetzt, glaube ich, immer komplizierter. Und ich würde noch nicht so weit gehen, dass man das Gefühl bekommen kann, dass möglicherweise dieser mega intensive Spielstil kombiniert mit dem nicht übergroßen Kader ihnen vielleicht dann doch nochmal Probleme bereiten kann. Soweit würde ich noch nicht gehen. Aber das sind für mich jetzt gerade die Symptome, die da sprechen. Also und es wissen halt einfach alle, spätestens seit Mainz, seit Union, wie machst du es gegen die Bayern? Mhm. So. Und das hat der SV, muss man ja auch sagen, richtig stark gemacht.
Ja, voll. Und ich finde, wenn du dann als Bayern noch einen Luis Diaz nach der Pause einwechseln kannst, spricht das ja eigentlich für einen sehr, sehr guten Kader. Und der zeigt ja dann auch innerhalb der ersten Minute nach seiner Einwechslung, wofür gut ist und macht den Führungstreffer zum 2:1. Mhm. Aber dass sie das nicht über die Zeit bringen, beziehungsweise noch nachlegen, weil eigentlich war das ja immer die große Qualität, dass sie in der zweiten Hälfte dann den Gegner völlig überrannt haben.
Ja, die Frage ist ja dann, wie gehst du als Gegner damit um? Ne? Also ich finde, man hat jetzt in dem Spiel schon auch wieder gesehen, wenn du den Bayern dann mal auch nur ein Zentimeter zu viel Platz lässt, dann nutzen die das immer noch auf. Ich finde auch das 1-1 ab der Entstehung Pavlovic, das ist auch sowas, so ein Spielzug, den man von den Bayern immer wieder mal gesehen hat. Ne? Also du hast Pavlovic, der den Ball dann in die Halbspur spielt, von da aus direkt tief auf Gnabry, der einläuft und dann der Querpass Kane in der Mitte, das sind alles so Dinge, die man von den Bayern immer wieder gesehen hat. Und da kriegt Pavlovic an der Stelle mal keinen Druck. Mhm. So, bei dem 2-1 ist es, dass Olise geht ja von außen nach innen rein. Und das sind dann einfach so Nuancen, wo sie da mal den Moment verpasst haben, dieses Dribbling nach innen zu unterbinden. Und dann entsteht diese Torchance und dann sind die Bayern immer noch gut. Ich habe so den Eindruck, in den vergangenen Spielen war es immer wieder mal so. Also ich war zum Beispiel als Reporter in Köln, als Radioreporter.
Mich hat das auch extrem an das Köln-Spiel erinnert.
Als die Bayern gegen Köln gespielt haben. Und dann ist es ja dann so ein bisschen so, dass du, glaube ich, anfängst zu zweifeln. Und der HSV, hatte ich den Eindruck, hat überhaupt nicht gezweifelt, sondern die haben weitergemacht. Und da bin ich tatsächlich auch bei einer ganz bestimmten Person. Du kannst dir sicher denken, bei wem.
Ich würde jetzt mal auf einen gewissen jungen Mann tippen, der auch in unserem Folgentitel vorkommt, nämlich Luka Vučković.
Wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, ich finde, diese ganze Atmosphäre, dieses ganze Volksparkstadion und Merlin Polzin hat ja vorher auch gesagt, wir müssen uns Dinge vorstellen können, die eigentlich komplett außerhalb der Reichweite liegen. Mhm. Und ich finde, genau das hat er verkörpert. Mhm. Diesen Glauben daran, ja, das sind zwar die Bayern, aber also wir haben hier heute eine Chance, wir haben ein komplettes Stadion hinter uns.
Ja. Und auch so diese Attitüde, ich finde vor dem 2-2, das ist so, komm, halt mal mein Bier, ich mach das mal eben. Das ist der, in der Ausgangssituation dieses Angriffs, das ist ja nicht irgendwie Standardsituation und der ist einfach für Standardsituation im Strafraum, sondern der ist in der Ausgangssituation des Angriffs, leitet der den Spielaufbau mit ein. Mit einem total, also der ist ja als zentraler Innenverteidiger aufgestellt und hat dann so eine total unkonventionelle Art und Weise, wie er den Angriff forciert. Und der HSV spielt es dann flach raus, weil das eine gute Aufbaustaffette ist. Ich glaube, das ist nichts, was irgendwie einstudiert ist oder so, sondern Luka Vuškovic hat halt gesagt, ey, ganz ehrlich, wir müssen hier heute nicht verlieren. Ich mach jetzt mal mit. So, und dann geht er auf einmal über die Halbspur raus und zieht dann Gnabry mit bis zum eigenen, also dessen eigenen 16er. Und das ist total, das ist der Schlüssel am Ende, dass er überhaupt in diese Mittelstürmerposition kommt, aus der er dann den Kopfball macht. So, ne? Also der bewegt sich dann am Strafraum auch, zieht erstmal Gnabry, läuft die ganze Zeit durch, nachdem er diesen Angriff initiiert hat, läuft durch, schleicht sich dann so von hinten, läuft so einen Bogen von hinten und hat dann Gnabry im Rücken und Davies sieht ihn nicht. Und dann kommt die Flanke natürlich auch noch punktgenau, der Kopfball ist super, aber als Innenverteidiger das zu machen. Und na klar, auch in der ersten Halbzeit war Capaldo immer wieder mal mit vorne. Das war vielleicht auch irgendwie was, wo Merlin Polzin gesagt hat, okay, das ist was, wo wir die Bayern mit ihrem 1-gegen-1-Fokus vielleicht auch nochmal so ein bisschen überraschen können. Aber den Move dann als zentraler Innenverteidiger so zu machen, so durchzuziehen, bei einem Rückstand gegen die Bayern, also das ist schon für mich das ist einfach ein Statement, ein richtiger Boss-Move. Mhm. So.
Ich finde sowieso Capaldo jetzt in den vergangenen Wochen richtig stark. Also der hat sich super da eingefunden. Und was mich am allermeisten überrascht hat, war, du hast einen Tag vorher oder zwei Tage, weiß ich jetzt nicht genau, kommt diese Sache mit Jean-Luc Dompé raus. Und du denkst, das ist wieder der alte Chaos-HSV. Mhm. Anstatt sich aufs Spiel konzentrieren zu können, hast du erst montags das Statement zu Kunst, dann hast du halt unter der Woche diese Aktion und nichts. Also das ist so gut wegmoderiert dann am Ende. Und natürlich ist es vielleicht, sagst du, naja, wenn ich auf so einen wichtigen Spieler verzichte, dann gerne auch gegen die Bayern, weil ich mir da eh nichts ausrechne. Aber das hat ja auch im Prinzip diese Dynamik beim HSV so verändert, dass dieses Spiel möglich war.
Es kann schon sein, dass das so ein jetzt erst recht Ding irgendwie, so eine jetzt erst recht Stimmung irgendwie in der Mannschaft so heraufbeschworen hat. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, also Dompé wäre für dieses Spiel so der falscheste gewesen. Ja. Weil ich finde, das ist ja auch so ein bisschen wieder out of the box, bisschen anderer Plan von Merlin Polzin gewesen, mit dem er rangegangen ist. Und diese Doppelschiene quasi auf der linken Seite mit Mikkel Bronsis und dann Muheim, der ja dann eigentlich irgendwie so in so einer Raute auf so einer Achterposition gespielt hat, aber immer wieder halt auch, weil die Bayern ja so flexibel sind, die Halbspur dann aufgenommen hat und mit nach hinten gegangen ist, dass dann die Bayern da nicht, also über beispielsweise einen Stanisic, der sich eingeschaltet hat, dass die Bayern dann nicht da die Überzahl herstellen konnten oder auch ganz klassisch, um 2 gegen 1 gegen Olise herzustellen. So.
Und was das ja das Beste ist, was du machen kannst.
Ja, genau. Also das hätte Dompé in der Form ja auf gar keinen Fall so hinbekommen. Mhm. Wahrscheinlich hätte Merlin Polzin von sich aus auch gesagt, okay, dich Keule, dich brauche ich hier jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht das falscheste Spiel gewesen, damit er überhaupt erstmal als suspendierter Spieler nicht zur Verfügung steht, sagen wir mal so. Also so ist zumindest jetzt, das kann man im Nachhinein ja immer sagen. So, aber ich finde, dass da ziemlich viel von dem, was geplant wurde, aufgegangen ist.
Ich bin auch gespannt, wie sie damit jetzt weiterhin umgehen. Also so wie ich es jetzt die vergangene Woche erlebt habe, werden sie wahrscheinlich da intern auch noch drüber sprechen, weil er eben auch Wiederholungstäter ist. Und dann ist halt die Frage, ob er weitermachen darf. Auf jeden Fall wichtiger Punkt für den HSV, war ja zwischendrin auf den Relegationsplatz abgerutscht. Und ich glaube, das kann dir richtig, richtig viel geben, jetzt auch für die kommenden Wochen.
Ja, aber also die Erkenntnis ist, der HSV ist einfach gegen jeden absolut konkurrenzfähig. Mhm. Vor allem aber ja zu Hause. Und ich finde, ich bin ja eigentlich kein großer Freund davon, zu sagen, ja okay, jetzt ist es ein Auswärtsspiel und Auswärtsspielen die auf einmal komplett anders. Aber da finde ich, kann man beim HSV schon irgendwie so Dinge erkennen, die ein bisschen mysteriös sind, oder? Also dass sie dann wirklich auswärts auch irgendwie oft so saftlos wirken, wo du so denkst, okay, warum?
Ja, du kannst es auch positiv formulieren, so wie Merlin Polzin.
Wir sind natürlich extrem glücklich und dankbar, dass wir ja heute diesen Moment dann gemeinsam mit dem Stadion erleben durften.
Ich finde, das ist halt auch so das, was du eben ja auch schon angesprochen hast. Ich glaube, dieses Stadion gibt dir dann halt auch die Energie, um den Extraweg nochmal zu gehen. Ja. Und du hast ja auch gemerkt, die haben sich ja völlig verausgabt. Also das war ja schon relativ früh im Spiel, dass da der ein oder andere dann mit Krampf auf dem Boden lag. Ich glaube, die Bayern-Spieler hat das auch richtig genervt. was dann halt ja auch wieder dazu beiträgt, dass die werden dann irgendwann ungeduldig, die werden frustriert und das spielt dem HSV dann ja auch wieder in die Karten.
Ja, also sie werden dieses Stadion brauchen, um den Klassenerhalt am Ende zu schaffen. Wo ich noch nicht zu 100% schlauer bin, so stark dieses Spiel jetzt war und so euphorisiert der HSV-Anhang jetzt gerade ist, ob das am Ende dann wirklich reicht. Weil klar, du hast jetzt einen Punkt gut gemacht, aber Mainz ist jetzt, Mainz ist 16. ne?
Mhm.
Mainz ist ja auch nicht so weit weg jetzt. Also das kann ja dann, das läuft mal zwei Spiele nicht mehr.
Ein Punkt, ja.
Ein Punkt,
aber
genau.
Du spielst halt jetzt gegen Heidenheim, dann gegen Union und dann gegen Mainz. Also du hast es im Prinzip selbst in der Hand.
Ja, und das sind aber dann Spiele, die natürlich wieder andere Anforderungen haben. Ne? Also ich finde auch, da hat der HSV das in den vergangenen Wochen häufiger auch wirklich gut gemacht. Also die haben sich auch, was die spielerische Entwicklung angeht, deutlich gesteigert. So, also ich meine jetzt, also Vieira kam dann, das Bayern-Spiel ist wieder natürlich irgendwie anders, aber Vieira ist für mich auch mit seinen Torabschlüssen, die er dann ja auch hat, ich glaube, der hat mehr Torschüsse, die meisten Torschüsse im Spiel, mehr als Kane zum Beispiel, das ist natürlich dann schon auch herausragend. Sie müssen dann aber auch gegen diese direkten Konkurrenten möglicherweise mal eine andere Anforderung erfüllen.
Ja, und es ist halt ein anderer Fußball, der dann auch von dir verlangt wird. Also die werden dir halt nicht den Gefallen tun, das Spiel zu machen.
Kommt immer drauf an, ist es ein Heimspiel, ist es ein Auswärtsspiel. Ich finde, zu Hause sieht das dann oft auch gegen die vermeintlich leichteren Gegner, in Anführungszeichen, beim HSV oft gut aus. Wie ist es dann bei den Auswärtsspielen? Mhm. So? Aber ich finde, natürlich ist es total legitim, dass die HSV-Fans jetzt aus diesem Match voll viel Optimismus ziehen.
Ja, und das bleibt, also ich meine, selbst wenn es am Ende eng wird, bleibt dir dieses Erlebnis ja auf jeden Fall, weil da haben sie ja wirklich sehr lange drauf gewartet. Mhm. Und ich fand es auch beeindruckend, dass sie, nachdem es jetzt zuletzt vorne nicht mehr so gut läuft, ausgerechnet gegen die Bayern dann zwei Tore machen, war dann halt ein bisschen bezeichnend. Das war das 18. für den HSV und das 22. für Kane. Das sind dann schon Welten dazwischen.
Sind Welten dazwischen und ich bin trotzdem der Meinung, dass es genügend Teams geben müsste in dieser Saison, die auf jeden Fall am Ende schlechter performen als der HSV.
Das glaube ich auch. Dann noch kurz zu den beiden Elfmeterszenen, sage ich mal. Einer wurde gegeben, der für den HSV, einer nicht. Wie schätzt du es ein?
Also du meinst den Handelfmeter, den also potenziellen
Handelfmeter,
ja genau, das ist für mich keiner, da ist Elfadli, wird ja angeschossen von Kimmich ist es glaube ich und Kimmich schießt aufs Tor mit, keine Ahnung, 100 irgendwas km/h so und er steht dann da an der Stelle maximal 7-8 Meter weg und wenn er den Ball jetzt, sagen wir mal, oben, er hat die Hände ja von oben, zieht die runter und will seinen Körper schützen. Und wenn er da oben den Ball dran gekriegt hätte, würde ich sagen, okay, das ist wirklich nicht zwingend natürlich die Handhaltung, aber den Arm dann runterzuziehen, um seinen Körper zu schützen. Und dann wird er ja, ich glaube, der wird am Ellbogen unten angeschossen. Mhm. Das ist für mich auf keinen Fall ein Elfmeter. Das finde ich gut, dass es keinen Elfer gegeben hat.
Und der HSV?
Ich finde schon auch, bisschen glücklich ist es schon, finde ich.
Da gehe ich tatsächlich mit. Also ich habe mir viele Wiederholungen angeguckt und dann siehst du irgendwann, okay, eine Berührung ist da. Da muss ich immer an Mats Hummels denken, der sagt, Berührung ist kein Foul.
Ja, also du hast ja vorher in der ersten Halbzeit auch eine Situation gegen Michael Olise, der sich im Zweikampf, ich glaube es ist Mikkel Bronsis, aber ich bin nicht ganz sicher, der geht in den Strafraum rein und kriegt auch eine klare Berührung und da wird laufen gelassen. Mhm. Olise hebt aber auch so ein bisschen ab. Also der spürt die Berührung und ne? Und aber das finde ich ist bei Remberg aber...
War das vorher oder nachher?
Das war vorher.
Vor dem, okay, weil
vor
sonst
dem
hätte ich gesagt, ich verstehe dann halt, wenn der Elfmeter gegeben wird, dass du es auch versuchst, wenn du das Gefühl hast, die Schwelle ist relativ niedrig.
Nee, aber das war vorher.
Ja, okay.
Und da finde ich schon, das ist ein bisschen glücklich für den HSV, aber ich fände es auch jetzt falsch, da zu sagen, ja, die Bayern sind irgendwie krass benachteiligt worden oder so, weil dafür sind sie halt einfach, spielen sie einfach gegen Abstiegskandidaten und dann müssen die gut genug sein, gegen, auch wenn sie mal so eine Entscheidung gegen sich bekommen, das dann auch
und sie haben das Spiel danach ja gedreht.
Ja, also, stimmt.
Ne,
ja, hast du
muss man dann halt auch sagen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gut gefeierter Punkt, schätze ich mal, beim HSV, wenn du dann ein Samstagabendspiel hast und kannst danach noch durch die Stadt ziehen.
Ja, und fühlt sich wahrscheinlich auch ein bisschen wie ein Sieg an und das ist auch okay.
Das glaube ich auch. Dann, wenn wir auf die Tabelle schauen, 6 Punkte sind es jetzt noch zwischen Dortmund und den Bayern, beziehungsweise 6 Punkte Rückstand von Dortmund auf die Bayern, weil Dortmund das Spiel gegen Heidenheim gewonnen hat, auch ein Abstiegskandidat. Wie spannend wird es jetzt nochmal?
Ey, keine Ahnung. Weiße, was denkst du?
Es kommt, glaube ich, auf die kommende Woche an. Wobei, nee, da spielen die Bayern gegen Hoffenheim. Ich denke, das ziehen sie dann wieder, weil sie halt ein anderes Spiel erwarten wird. Bei Dortmund...
Glaubst du? Ich glaube gar nicht, dass es so ein viel anderes Spiel wird.
Ich glaube schon, aber da können wir am Donnerstag dann in der Vorschau-Folge drüber reden. Mhm. Ich finde, bei Dortmund war ich mir fast sicher, wenn die Bayern die Tür echt nochmal ein Stück aufmachen, dass der BVB gegen Heidenheim was liegen lässt. Und es sah auch lange in dem Spiel so aus. Also Heidenheim hat so viele Chancen, mindestens mal einen Punkt mitzunehmen. Und das, weil Dortmund halt kräftig mitgeholfen hat.
Also, ich weiß gar nicht so richtig, was ich zu dem Spiel sagen soll. Also es gibt so viele Facetten. Ich finde, der BVB in der Anfangsphase hat mir richtig gut gefallen, auch weil sie wieder häufiger Guirassy direkt gesucht haben. Ich hatte auch den Eindruck, vielleicht musste der auch so ein bisschen dadurch angestachelt werden, dass es dann doch irgendwie wieder die Chance gibt, an die Bayern ranzukommen oder so. Ich fand den in der ersten Halbzeit oder eigentlich auch im ganzen Spiel, mit Ausnahme dieses verschossenen Elfmeters, was auch immer den da geritten hat, aber ansonsten fand ich den eigentlich wirklich gut, und das ist, finde ich, so ein Schlüssel, damit der BVB auch wieder, ja, noch mehr Torgefahr entwickeln kann. So. Und ich finde, das machen sie in der ersten Halbzeit eigentlich wirklich gut, weil sie nicht immer nur ein Muster haben. Sie versuchen auch häufiger mal über den Flügel zu kommen, aber du hast auch immer wieder diese Momente, wo sie steil spielen, wo dann Guirassy auch im Zusammenspiel mit Brandt richtig gut ist. Das ist ja auch, wo Guirassy den Ball an die Latte lupft. Mhm. Das ist ein unglaublich guter Angriff. Brandt in dem Spiel klarer Zehner, für mich seine stärkste Rolle. Nichts mit Halbraum, nur Halbraum oder ganz auf dem Flügel oder so, sondern wirklich irgendwie hinter Guirassy. Und ich finde, da hat man dann gesehen, dass das echt auch ein Schlüssel sein kann. Was mich beim BVB so ein bisschen stört und was ich glaube, was auch ein Grund ist, weshalb sie sich oft so ein bisschen selbst im Weg stehen, was das Spiel nach vorne angeht, das hat man gegen Heidenheim total gemerkt. Boah, da sind unglaublich viele Basics, die so schlampig gemacht werden. Irgendwelche Pässe, die so halb, entweder auf dem falschen Fuß gespielt, damit du schnell weiterspielen kannst. Bisschen in den Rücken gespielt. Annahmen, die verspringen. Und da fand ich vor allem Metscher und Bellingham in dem Spiel auch in der ersten Halbzeit schon nicht so gut. Und ich hab so ein bisschen das ist so der Zwischenton, finde ich, dass ihnen das Spiel so leicht entgleitet. Guirassy muss das Ding mit dem zweiten Elfer zumachen, aber so wegen solcher Dinge, weil sie Heidenheim immer wieder durch so einen Blödsinn zurück ins Spiel holen.
Ja, Guirassy und die Elfer ist ja sowieso dieses große Thema, weil dann halt Emre Can konnte nicht spielen, der ja eigentlich Nummer 1 Elferschütze ist, und dann nimmt sich Nico Schlotterbeck den Ball. Und dann wird diese Szene ja noch lange überprüft. Und während die überprüft wird, gibt er den Ball weiter an Guirassy. Und bei der zweiten Szene ist das ja wieder so, dass Schlotterbeck erst den Ball selbst in der Hand hat und ihn dann weitergibt. Das verstehe ich noch, weil ich mir denke, Guirassy macht den ersten rein, dann würde ich es genauso machen. Fußballer sind ja auch so ein bisschen abergläubig und brauchen halt ihre Routinen. Und dann setzt er den drüber. Und ich habe nach dem ersten gedacht, dann hat Guirassy ja direkt danach noch ein Tor draufgelegt. Dann habe ich gedacht, jetzt... Weil ja davor die Diskussionen waren, dass nachdem ihm der Elfmeter quasi weggenommen wurde in der Champions League gegen Juve, dass seitdem so der Knacks bei ihm drin ist. Und dann hast du ja wirklich das Gefühl, oh krass, er darf wieder Elfmeter schießen, und dann trifft er auch wieder aus dem Spiel raus und ist so ein bisschen der alte Guirassy wieder.
Ja, wobei, also dann war der zweite Elfer war schon auch wieder ein bisschen drüber, also im Doppeldeutschen.
Ja, der war nicht nur ein bisschen drüber. Ja,
also das war so irgendwie, wie wenn du so einen Typen hast, der so an der Bar hängt und denkt so, oh, alles ist richtig schlecht so, und dann sagst du hier, trink mal einen Energy Drink, dann trinkt den Energy Drink, der ist so, juhu, ich bin Gott. Und so, also so richtig so, dass du so denkst, okay, Guirassy, was geht in deiner Rübe? Hau den doch einfach aufs Tor, wie gerade.
Ja, aber da war Ramaya, ich glaube, fast dran oder war sogar noch ein bisschen dran. Und dass er ihn dann halt nicht nochmal in die Ecke schießen wollte, sondern es irgendwie dann zentraler versucht hat, weil er dachte, der springt ja safe wieder in die Ecke. Und dann hatte er zu viel Energy Drink im Fuß stecken und hat halt mit so einer Wucht drüber gehauen.
Ja, also tausend Geschichten in dem Spiel.
Ja, voll. Am Ende dürfte es dem BVB egal sein, weil halt wieder ein Spiel gewonnen. Zwischendrin hatten sie mal die Chance, zur besten Defensive der Liga zu werden. Mhm. Das haben sie dann halt durch die zwei Gegentore nicht geschafft.
Also man muss ja an der Stelle auch mal sagen, was ist das bitte für ein unnormales Dribbling von Ibrahimovic. Also wir haben ja gerade in der Vorbereitung auch über Niklas Süle und seine Rolle, und der sieht da schon auch echt unglücklich aus, weil er sich auch irgendwie nicht gut positioniert. Nachher kriegt er das besser in den Griff. Dann stellen sie ja nachher auch auf eine Viererkette um. Das ist dann irgendwie wahrscheinlich, ne, dann kann er sich auf den Defensivpart dann da außen gegen Ibrahimovic irgendwie besser einstellen, als das dann in diesen ersten Minuten, wo er eingewechselt wurde, ist er zur Halbzeit gekommen, war. Aber Ibrahimovic macht das auch einfach überragend. Der schickt da halb Dortmund auf den Borsigplatz und spielt den Ball dann auch passgenau auf Nie. Das ist wirklich ein unglaublich schönes, schön vorbereitetes Tor. Das darf man, finde ich, auch nicht geringschätzen. Und generell, die Heidenheimer haben das schon auch echt gut gemacht. Also,
ja.
Ich meine, wenn die individuelle Qualität, da sind wir wieder bei dem Thema, offensiv besser ist, dann nehmen die da auf jeden Fall was mit, so viele Chancen, wie die haben.
Ja, das auf jeden Fall. Also allein das Ding von Pieringer, das ist, wo du denkst, also, aber das ist dann halt Abstiegskampf, ne?
Wie siehst du das bei dem das 1-0 der Dortmunder, fällt ja nach einer Ecke,
mhm,
und da steht ja Guirassy am Fünfer und dann wird ja nachher reklamiert, dass Ramay nicht an den Ball kommen kann und deswegen überhaupt erst die Einschussmöglichkeit für Anton entsteht.
Mhm.
Und vorher gibt es ja eine ähnliche Szene für Heidenheim. Wie hast du das denn wahrgenommen?
Ja, im ersten Moment dachte ich so, okay, wenn du das erste wegnimmst, dann musst du das zweite auch zurücknehmen, weil halt ein angreifender Spieler in den Torhüter reinspringt. Aber dann hast du ja so schön gesagt, der Unterschied ist, einer springt hoch, einer springt rein. Also, dass Guirassy wirklich einfach nach oben springt und Ramay dann keine Chance hat, an den Ball zu kommen. Also, die springen ja zu dritt quasi ineinander. Mhm. Da ist auch noch ein Heidenheimer Verteidiger. Ich weiß gar nicht, wer jetzt auch noch dabei steht. Aber das ist halt ja so dieses Knäuel. Und bei Kobel ist es ja wirklich, dass Mainka in ihn reinläuft. Also, er guckt auf den Ball, aber er geht Richtung Kobel und springt dann in ihn rein.
Mhm. Ja. Also sehe ich genauso, deswegen ist es okay, das so laufen zu lassen, auch wenn es für Heidenheim natürlich dann schon irgendwie sich bitter anfühlt.
Ja, das verstehe ich absolut.
Aber auch da, die haben genügend Chancen.
Ja?
Die müssen einfach eine von den Großchancen am Ende dann noch reinmachen, weil der BVB sie halt einfach wieder ins Spiel zurückholt. Ich meine, am Ende muss man ja sagen, das ist so ein klassisches Spiel, wo Dortmund in den vergangenen Jahren auf jeden Fall Punkte hätte liegen
lassen. Absolut.
Und dieses Mal, auch wenn natürlich irgendwie Glück dabei ist, aber das ist ja vielleicht auch was für den Rest der Saison den BVB-Fans Mut machen könnte. Diesmal ziehen sie es halt.
Ja, ich glaube, bis zu dem Punkt, wo der BVB checkt, naja, wir ziehen die Spiele ja immer noch, weil dann werden sie wieder Punkte liegen lassen. Also jedes Mal, wenn die Überzeugung da war, dass sie ein besseres Team sind als in der Saison davor, haben sie dann gezeigt, dass sie es doch nicht sind.
Deswegen lass uns auch nochmal abwarten, ob wir wirklich nochmal so eine Art Meisterkampf kriegen oder nicht.
Ja, aber ey, spannender als 6 Punkte Rückstand hatten wir die Saison schon lange nicht mehr. Deswegen.
Ja, total. Ja, nur, also ich bin ehrlicherweise immer noch davon überzeugt, dass die Bayern das am Ende, die kriegen diese Formdelle irgendwie rausgebeult. Jetzt wird ja die Intensität auch ein bisschen geringer.
Weil sie nicht in die Playoffs müssen.
Weil sie müssen nicht in die Playoffs und der BVB muss da rein. Und das ist dann natürlich auch rund ums Bayern-Spiel, haben sie, glaube ich, das Rückspiel gegen Bergamo. Also das ist schon auch was dann ein Thema sein kann, selbst wenn die Bayern bis dahin nochmal schwächeln sollen.
Ja, Dortmund muss eigentlich fast froh sein, dass sie im DFB-Pokal nicht mehr mit dabei sind. Nee, wirklich, weil sonst hättest du jetzt halt die englische Woche, dann halt die Woche drauf, dann hättest du halt die Playoffs, dann zwischen das Leipzig-Spiel, dann nochmal Champions League, dann die Bayern, also ja, gibt leichtere Programme.
Ja, trotzdem, lass mal abwarten.
Wir warten ab, auf jeden Fall. Wir warten auch ab, wer neuer Trainer bei Werder Bremen wird.
Hast du einen Favoriten?
Ich weiß nicht, wem ich das aktuell antun würde. Also da scheint ja einiges schiefgelaufen zu sein bei der Kaderplanung und ich glaube, es ist wirklich schwierig, einen Trainer zu finden, der sagt, okay, mit den Spielern mache ich es. Hast du einen Favoriten?
Also du musst ja jetzt eigentlich, finde ich, du kannst ja jetzt keinen neuen Konzepttrainer holen. Den hast du jetzt nämlich weggeworfen.
Aber das wollen sie ja wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Also sie reden ja schon davon, irgendwie feuerwehrmannmäßig jetzt erstmal bis zum
Saison. Also musst du da quasi schon wieder Friedhelm Funkel anrufen oder du landest wieder bei irgendeinem Markus Gisdol oder keine Ahnung, oder Bruno Labbadia oder so.
Scharf wird es auf jeden Fall nicht. Haben sie ja schon irgendwie.
Das wäre auch ein geiler Move.
Ja, haben sie ja schon mal, ne?
Ja.
Und
das hat ja auch schon super funktioniert damals.
Ja, das ist dann halt die Frage, weil sie gesagt haben, keine interne Lösung. Jetzt ist die Frage, wie intern ist der noch?
Ja, ich bin deiner Meinung, das ist für mich nicht ein Trainerproblem primär. Auch wenn man mit Sicherheit jetzt zuletzt, weil das alles irgendwie nach und nach kopfloser wirkte, das vielleicht irgendwie schon auch als Teil des Problems identifizieren kann. Aber das Kernproblem löst du mit dem Move jetzt auf keinen Fall, finde ich.
Nee, und ich finde, du hast halt das Ding, dass Bremen diesen Last-Minute-Ausgleich gegen Gladbach macht. Wo Gladbach eigentlich, also in der zweiten Hälfte war Bremen ja schon das bessere Team und war dann halt einfach überrascht von diesem schnellen Gladbacher Angriff. Das war eine Szene, wo sie das nicht gut im Griff hatten.
Also ich finde Gladbach tatsächlich auch an der Stelle gar nicht so schwach. Sie haben halt zu wenig Einfluss auf den Eintritt. Also naja, das stimmt nicht. Sie kommen zu selten gefährlich ins letzte Drittel. Bis dahin sieht das alles immer okay aus. Und das liegt für mich auch ein bisschen daran, dass du Haris Tabakovic genau im 16er gebrauchen kannst. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Das ist einfach sein Spiel.
Mhm.
Und alles, was drumherum passiert, ist total schwierig. Das müssen andere übernehmen. So, und das haben sie einmal, also ich finde übrigens, das Tor gehört zur Hälfte Rocco Reitz.
Ja.
Der macht das überragend, geht erst in die letzte Linie, lässt sich dann wieder ein Stück zurückfallen, ist dann zwischen den Linien und hat halt wirklich den Platz, den er braucht. Und diese Ballannahme in der Drehung, also dieses Aufdrehen in der Ballannahme und direkt im zweiten Kontakt der Pass in den Lauf von Honorar, der genau punktgenau kommt, das ist überragend gut und das ist auch natürlich was irgendwie abgestimmt ist, ne? Also da merkt man, dass das irgendwie ein Automatismus ist. Aber dann hast du, Koulibaly geht viel zu früh runter. Individuelles Thema. Der ist ja eigentlich schnell. Der hätte vielleicht zumindest versuchen können, den Weg noch abzuschneiden. So. Und dann, dass dann, wenn du dann eine 2 gegen 1 hast im Zentrum, Tabakovic schon mit der Beste ist, den es in der Bundesliga gibt. Vielleicht ist dann Kane noch besser oder Guirassy, wenn er mal fit ist. Aber das ist schon sein Spiel. Aber alles andere ist halt schwierig. So. Und ansonsten ist, das fand ich das von Gladbach jetzt gar nicht so schlecht. Und da habe ich meiner Meinung nach auch schon bessere Auftritte von Werder gesehen in dieser Saison.
Aber trotzdem, finde ich, gehst du mit einem Gefühl aus diesem Spiel, du hast dich die ganze Zeit nicht belohnt, obwohl du es hättest können anhand dieser zweiten Hälfte. Mhm. Und dann hast du aber diesen Last-Minute-Ausgleich. Und du hast ja genau das andere, das Gegenteil davon erlebt gegen Frankfurt, wo du dann auch, also erst diese Freude über den Treffer, dass du dann das 3-2 machst und kassierst dann in der Nachspielzeit spät noch das 3-3. Ja. Das heißt, da waren sie unglücklich, jetzt eigentlich glücklich, dass es dann wenigstens noch einen Punkt in diesem Spiel gab. Und Horst Steffen stellt sich auch danach hin und sagt, also soweit ich weiß, bin ich Bremen-Trainer und bleibe das auch. Also er hat das Gefühl, das reicht, um meinen Job zu retten. Das ist mal ein guter Ansatz. Und sie haben halt auch ein Tor gemacht. Und Horst Steffen geht davon aus, dass er seinen Job erhält. Da hat Clemens Fritz ja schon direkt angedeutet, dass das erstmal besprochen werden muss. Und ich finde dann bezeichnend, was er gesagt hat, als er dann verkündet hat, offiziell auf der Pressekonferenz, dass Horst Steffen kein Trainer mehr
ist. Es hat sich so eine Entwicklung, vorgenommen, die, ja, wo du einfach das Gefühl hast, kriegen wir diesen Turnaround noch hin? Wir haben natürlich auch intern sehr, sehr viele Gespräche geführt, haben Fakten gesammelt, haben uns ein ganzheitliches Bild verschafft und im Endeffekt hat es jetzt überwogen zu sagen, wir brauchen einen neuen Impuls für die Mannschaft und deswegen sind wir auch zu dieser Entscheidung gekommen.
Ich finde da halt krass, dass er sagt, wir haben intern sehr viele Gespräche geführt und für mich hört sich das so an, nicht nur mit den Verantwortlichen und nicht nur mit Horst Steffen, sondern auch mit der Mannschaft. Weil ich Horst Steffen schon so einschätze, dass er danach gesagt hat, so ey, aber wir sind ja auf dem richtigen Weg und ich würde das jetzt erstmal so weitermachen und Bremen dann gesagt hat, das kannst du vielleicht in Elversberg, aber in Bremen geht das so nicht.
Aber was hätte er denn deiner, also ich weiß gar nicht, vielleicht bist du ja auch anderer Meinung, aber was kann er denn anderes machen?
Ja, nix. Also ich bin der Meinung, gib ihm die Chance weiterzumachen. Das hat Elversberg gemacht. Deswegen hat es mich von Anfang an eigentlich gewundert, dass er zu so einem Verein wie Bremen geht. Weil das, was Horst Steffen in den vergangenen Jahren in Elversberg so gut gemacht hat, war ein ruhiges Umfeld.
Ja, aber hast du in Bremen ja eigentlich.
Also ich finde nicht, dass Bremen ein ruhiges Umfeld ist.
Naja, eigentlich doch schon.
Nee, du hast halt immer, wenn es dann 3 Spiele gut läuft, wird von Europa geträumt. Und dadurch, dass das in den vergangenen Jahren auch passiert ist, hast du halt ganz schnell auch diese Abstiegsangst wieder. Also natürlich, die Tabelle sagt das auch aus. Aber man hätte jetzt zumindest bis Montag noch die Zeit gehabt, also wenn ihr das hört, bis heute Abend, vielleicht ihm doch noch einen Spieler auszuleihen, der besser in das System passt, der Tore macht.
Ja, das ist ja das Thema. Also ich finde, er hat ja eigentlich, was die Offensive angeht, immer wieder, konnte man bei Werder sehen, dass das grundsätzlich okay aussieht. Du entfachst halt, das ist so ein bisschen Gladbach 2, Gladbach auf eine etwas andere Weise. Das Problem ist halt eher, dass dir am Ende so der letzte Punch fehlt. Und bei den Gladbachern ist es der Weg zu Tabakovic manchmal. Und bei den Werderanern ist es dann eher der Tabakovic, der halt nicht da ist. So. Und ja, da kannst du ja noch 3 Trainer holen.
Und ich finde auch, Keke Top habe ich immer noch nicht richtig bei Bremen abgespeichert. Weil der einfach, der gehört für mich nicht zu diesem Bremen-Spiel. Der ist ja noch nicht der Spieler, den sie damals erwartet haben.
Ja, er ist auch noch sehr jung und hat, bevor er zu Werder zurückgekommen ist, kommt er aus der Werder-Jugend auf Schalke in der 2. Liga, paar gute Spiele gemacht und vor allem ja in der Jugendbundesliga total irgendwie geile Stats geliefert. Und der Weg ist einfach lang, gerade für so einen Mittelstürmer. Sich darauf zu verlassen, ist nicht der richtige Weg. Eigentlich ist so grundsätzlich so ein Boniface ja keine schlechte Idee, wenn das Risiko...
Wenn er denn
so
gesund wäre,
ja,
ne?
Und das, so, und an der Stelle bin ich, also wir sind ja immer wieder bei der Diskussion rund um den Kader, du kannst es für die Defensive auch durchdeklinieren. So, das ist am Ende meiner Meinung nach nicht Horst Steffens Problem und ich finde an der Stelle das ist auch nicht, das Thema ist für mich auch nicht, gib ihm mehr Zeit, der entwickelt dann noch mehr, sondern die sind einfach, der Kader ist halt einfach für das, was Horst Steffen augenscheinlich will und er versucht Dinge so zu machen, wie sie in Elversberg gemacht wurden, das sieht man, dafür ist der Kader halt einfach nicht gemacht. So, dann hast du.
Ja, wobei ich finde, wovon er komplett abgewichen ist oder was seine Spieler halt dann einfach nicht umgesetzt haben, die laufen ja nicht. Und das war halt, Elversberg ist immer gelaufen und ich finde, das ist immer, auch wenn die Qualität nicht reicht, du kannst immer laufen.
Naja, also die Intensität von Werder ist schon, also wenn du dann mal guckst, welche Laufwege machen sie gegen den Ball, wie intensiv, also wie viele Sprints haben sie und so, da gehört Werder schon, und das ist schon auch eine Entwicklung dieser Saison, mit zu den intensivsten Teams dieser Liga. Und das ist ja was, wo er in Elversberg auch immer total viel Wert drauf gelegt hat. Die Gesamtlaufwerte, da bin ich bei dir, die waren in Elversberg auf jeden Fall, waren die deutlich höher als jetzt bei Werder Bremen. Ja.
Aber du hattest halt auch einen besseren Kaderplaner, muss man einfach so sagen. Ja. Das ja, hast du jetzt halt mit Clemens Fritz nicht. Und eigentlich wollte ich eben nach Boniface, dachte ich, komm, das ist die perfekte Überleitung zu Frankfurt gegen Leverkusen. Aber da haben wir noch ein bisschen dazwischen geredet. Die Eintracht kassiert wieder 3 Gegentore. 1-3 am Ende. Und ich habe mal geguckt, der neue Trainer fängt ja jetzt Montag, erster Arbeitstag. Der musste ja noch das Spitzenspiel in der slowenischen Liga auf der Bank sitzen. Weißt du, wie das ausgegangen ist?
3-3.
Ja. Es, ohne Quatsch, es ist 3-3 ausgegangen. Das macht jetzt nicht so viel Mut. Ich meine, ja, andere Mannschaft, und wir geben ihm auf jeden Fall erstmal die Chance, dass er die Defensive der Frankfurter nochmal in den Griff kriegt. Es gab auch in diesem Spiel eine Elfmeterszene, die diskutiert werden muss. 5. Minute, eigentlich müsste Frankfurt da einen Elfmeter kriegen, finde ich. Wie findest du das?
Wenn als Andrich gegen Kalimuendo, also Kalimuendo stellt von außen sein Bein rein und kriegt den Tritt gegen die Wade.
Genau.
Ich sag dir, wieso ich den Elfmeter nicht sehe. Mhm. Weil Kalimuendo getroffen wird, als er das Bein abstellt. Und er geht gar nicht richtig zum Ball hin. Er deutet an, er geht zum Ball, stellt sein Bein aber vor Andrich. Und Andrich trifft ihn, klar, guckt in eine andere Richtung, trifft ihn. Dann stellt Kalimuendo sein Bein ab und dann springt er auf einmal nach hinten. So, ja. Und das ist tatsächlich was, letztes Jahr, ich weiß gar nicht was, das war vor in der vergangenen Saison, aber irgendwann 2025 waren wir mal bei so einer Schiedsrichter-Regelschulung. Und da wurde uns gesagt, dass darauf besonders Wert gelegt werden soll. Also, dass Stürmer quasi bewusst in so eine Klärungsaktion einfach ein Bein reinstellen und das nur mit der Intention getroffen zu werden, um sich dann fallen lassen zu können und dadurch einen Elfmeter zu ziehen. Mhm. So. Und das ist so eine Szene, finde ich, die da schon für rangezogen werden kann.
So verstehe ich das. Weißt du, was mich da wahnsinnig nervt? Wenn du als Schiedsrichter rausgehst und dir das anguckst und es gibt jetzt diese Stadiondurchsagen und ganz oft bringen die mir nicht mehr als dieser Bildschirm, weil dann steht da, also der Schiedsrichter stellt sich danach hin, überprüft wurde ein Foulspiel im 16er, nach Ansicht der Bilder liegt kein Vergehen vor. Und dann denke ich, erklär es mir so, sag mir, was in dieser Szene passiert ist, weil im Stadion siehst du sie halt nicht noch 25 Mal in der Zeitlupe.
Ja, ich bin bei dir.
Und sag mir, warum du es so entschieden hast, weil dann kannst jeder nachvollziehen.
Ja, oder blende es oben ein.
Ja, aber selbst dann, sag mir, warum. Dieses Warum fehlt mir ganz oft, weil dann denke ich mir, manchmal sagen die auch nur, überprüft wurde ein potenzieller Elfmeter. Dann weiß ich nicht, wenn ich im Stadion bin, ist der jetzt an die Hand gegangen irgendwo, gab es da einen Kontakt am Fuß, gab es da einen Kontakt an der Schulter, was auch immer. Da würde ich mir auf jeden Fall mehr Erklärung wünschen. Genauso wie für die Defensivleistung der Frankfurter, aber ich möchte da jetzt nicht weiter einprügeln.
Ja, die sind halt einfach komplett verunsichert. Genau. Ich hatte so den Eindruck, du konntest beim Fußballmanager gab es immer die Möglichkeit, in der Halbzeitpause eine Halbzeitansprache zu machen. Und da gab es immer an die Ehre appellieren. Das hat einmal pro Saison funktioniert. Und ich habe den Eindruck, dass Dennis Schmidt einmal in der Halbzeit gesagt hier, an die Ehre appellieren gedrückt hat, weil in der zweiten Halbzeit haben sie offenbar verstanden, dass da möglicherweise der neue Trainer auch schon zuguckt bei dem Spiel. Ja. Das war eine ganz andere Eintracht. Das war viel besser, einfach besser, insgesamt besser. Und ich fand, in der ersten Halbzeit hat man einfach wieder diese komplette Verunsicherung. Ja. Die haben ganz viele Dinge wieder, wie in den vergangenen Spielen auch, so finde ich, einfach, wo man das Gefühl hat, denen ist gar nicht klar, was die genau machen sollen. Und damit will ich überhaupt gar nicht sagen, der Trainer sagt es ihnen nicht, sondern denen fehlt einfach das Grundvertrauen auch in ihre eigene Struktur. So. Und das ist halt der erste Punkt, wo der neue Trainer ansetzen muss.
Wobei ich sagen muss, Theat finde ich bei beiden Gegentoren in der ersten Hälfte, der geht so halbherzig in die Zweikämpfe, könnte, glaube ich, beide Hereingaben unterbinden und gibt aber auch direkt auf. Also das ist so, er geht in die Richtung und dann so, ach, den kriege ich eh nicht mehr. Und dann joggt er nur noch da rum. Das finde ich halt schwierig. Und ich dann halt auch, dass du es dir in der zweiten Hälfte wieder selbst kaputt machst mit diesem Platzverweis an Skiri. Das ist, ja, eigentlich waren sie ja dann dran.
Auch das ist Kopf, glaube ich. Also bei Skiri, finde ich, merkt man bei dem zweiten Tor durch Tillman ist es ja, der nimmt Tillmans Lauf ja auf, aber genau in dem Moment, da drehe ich bei meinen D-Jugendspielern immer durch, genau in dem Moment, wo du den letzten Schritt machen musst, du läufst über den ganzen Platz mit dem mit, musst einen Schritt machen, um in den Schuss reinzukommen und dann ziehst du zurück. Und das ist so, die sind nicht zu 100%, ich will nicht sagen bei der Sache, sondern ich glaube, die sind so mit so vielen Dingen beschäftigt. Und das, finde ich, kann man bei Skiris Foul auch merken. Das ist irgendwie so kopflos und so, ja, nicht so gedanklich nicht zu 100% auf dem Platz.
Es sind jetzt 13 Pflichtspiele mit nur einem Sieg in der Zeit. Das ist halt schon deutlich. Und ich frage mich, ob dieses Team gerade wirklich einen Trainer braucht, der so nach vorne geht, der laut ist, das heißt es ja immer wieder, dass es einer ist, der dann auch mal Schiedsrichter anschreit oder halt in der Kabine einfach laut ist. Ob das bei so einem verunsicherten Team jetzt wirklich der richtige Weg ist?
Meiner Meinung nach werden wir sehen. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so das ist, wofür er der neue Trainer steht. Dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Was ich so gelesen habe über ihn, kann ich mir vorstellen, dass das gut ist, weil der offenbar eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie Fußball, wenn ich im Ballbesitz bin, aussieht und wie es aussieht, wenn ich nicht im Ballbesitz bin. Und das ist meiner Meinung nach das, was der Eintracht jetzt gerade fehlt, weil da an zu vielen Stellen, ich weiß gar nicht, ob das immer alles bewusst gebastelt wurde, sondern das ist so, hat sich, glaube ich, auch so eingeschlichen. Und da kommen dann einfach, dass bestimmte Dinge, die vorgegeben wurden, nicht funktioniert haben, dann fängst du intuitiv an, auf dem Platz Dinge anders zu lösen und dann hast du ein Kuddelmuddel und Gewurschtel. Und das ist, glaube ich, das, was fehlt. Und ob das jetzt laut gesagt wird oder nicht, kann sein, dass das auch eine Rolle spielt. Also manche Mannschaften gibt es ja auch so, die einfach so eine Art Diktatortypen brauchen. Ja. Gibt's ja, klar.
Ja, und ich glaube halt auch so jemand wie Jürgen Klopp, das war mit Sicherheit jemand, der die ganze Mannschaft hinter sich gekriegt hat. Ich weiß halt in der Phase nicht, ob der wirklich dahin passt. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wir haben noch weitere Spiele zu besprechen, unter anderem Stuttgart gegen Freiburg. Und ich habe eine Frage an dich. Ist der VfB das neue Leverkusen?
Bisschen schon, ja.
Oder?
Ja.
Also ganz viele Chancen in diesem Spiel, das schon viel früher zu entscheiden. Mhm. Und dann dieses Demirovic-Traumtor nach Einwechslung.
Ja, ich finde, also die Einwechslungen sind im Moment wirklich Sebastian Hoeneß hat ein gutes Gespür dafür, wie das Spiel verändert werden muss. Führig reinbringen, Mittelstädt reinbringen, bringt beides mehr Breite ins Spiel, was vorher eher ein bisschen zentraler war. Dadurch, dass Nati nicht so ein Flügelspielertyp ist und dann auf einmal hast du eine andere, muss sich der SC Freiburg umstellen beim verteidigen. So. Und das 1-0 fällt ja auch aus so einer Situation heraus. Da sind Mittelstädt und Führig, gehen, glaube ich, auf so einen zweiten Ball, holen den. Und dadurch wird der Raum dahinter, wo Undaf dann reingeht, der wird offen. Und Undaf muss das dann natürlich auch checken. Aber Osterhage ist es, glaube ich, der Undaf verfolgt. Der hat das nicht so schnell auf dem Schirm. Der kommt dann gar nicht richtig hinterher. Und dadurch hat Undaf halt, der ist jetzt ja nicht der Powersprinter, hat die Zeit, guckt in die Mitte, macht es dann perfekt. Super Torabschluss von Demirovic. Da gehört natürlich dann auch viel Momentum, Glück dazu, dass das dann am Ende so ausgeht, aber so dieses grundsätzliche, ich habe jetzt noch zwei Ideen, die werfe ich jetzt noch rein. Das ist gerade was total für den VfB spricht.
Ja, man könnte auch wieder drüber meckern, wie viele Chancen sie vergeben haben, aber am Ende ist es halt das 1-0, am Ende sind sie zurück auf dem Champions-League-Platz. Ja. Bei Freiburg habe ich mich gefragt, ob das jetzt das Ende des Europarennens war und habe mal in die vergangene Saison geguckt und da waren sie zu dem gleichen Zeitpunkt Neunter und hatten 3 Punkte mehr als jetzt. Jetzt sind sie halt Siebter.
Ja, mir ist das insgesamt immer noch zu, also ich meine, dafür ist das Spiel gegen den VfB vielleicht auch nicht fair, aber mir ist das zu destruktiv an vielen Stellen noch. Also klar, Yuito kommt immer besser rein und hat ja auch gute Gelegenheiten, aber die ganze erste Halbzeit haben sie da quasi eine Sechserkette auf dem Platz. Sei ein bisschen mutiger. Ich glaube, dafür wirst du am Ende belohnt. Das fehlt mir beim VfB noch, beim SC Freiburg tatsächlich.
Ja, ich habe das Gefühl, dass sie sich auch drauf verlassen. Grifo wird ja aktuell sehr oft nur eingewechselt und dann macht er halt einen Standard und dafür gibt es Punkte. Aber war halt eben gegen den VfB nicht so. Leipzig hat sich, finde ich, auch ein bisschen verzockt, beziehungsweise ein bisschen auch drunter gelitten, dass der Topscorer mit Christoph Baumgartner nicht spielen durfte, weil er gelb gesperrt war. Geht mit 1-0 in Führung und verliert 1-2 gegen Mainz. Hatte ich so nicht auf dem Zettel.
Nee, ich, ein bisschen, dass Mainz da was holen kann, hatte ich schon so, habe ich schon gedacht, weil das so ein, auch so eine Typ, so eine Herangehensweise ist, wo RB jetzt zuletzt häufiger Probleme mitbekommen hat. Und ich finde, dass der Baumgartner-Ausfall dann wahrscheinlich sogar echt das entscheidende Puzzleteil an der Stelle ist.
Ja, kann sein. Also ich finde, Mainz hat das auch einfach gut gemacht, hatte ja eigentlich das Pech, dass Hollerbach ohne gegnerische Einwirkung verletzt runter muss. Ich habe noch nicht gesehen, was die Diagnose ist, aber sah schon richtig übel aus. Also wie er dann halt runter musste, weil in dieser Szene, ich will nicht spekulieren, was es sein könnte, aber es sah nach einer Verletzung aus, die länger dauern könnte. Und dann kam für ihn Silas rein und das hat sich ja im Endeffekt als Glück für Mainz rausgestellt, weil ich finde, der hat gerade bei seinem Tor seine individuelle Qualität so krass nochmal gezeigt.
Ja, ich finde aber, was Orban da macht, das, keine Ahnung, da frage ich mich wirklich, was da genau die Idee ist, weil eigentlich hat Leipzig eine ganz klare Überzahl und es gibt auch noch genügend Platz zum eigenen Tor. Also du kannst eigentlich Silas erstmal versuchen, den Lauf aufzunehmen, halt erstmal die Innenbahn zu und dann muss Bichabu als zweiter Innenverteidiger kommen in die absichernde Position, um dann entweder zu unterstützen oder wenn irgendwann Orban, du musst natürlich irgendwann in den Zweikampf, wenn er den verliert, dann nimmt er dann, übernimmt er dann da halt. So, und Orban macht aber irgendwie so eine Harakiri-Move nach außen und das macht Silas dann total leicht, an ihm vorbeizukommen. Und dadurch entsteht erst diese, also der macht das am Ende richtig gut, ohne Frage, aber dadurch entsteht erst diese Dynamik und das ist auch so ein bisschen hausgemacht dann an der Stelle, ne? Und man muss ja auch sagen, dieser Elfmeter ist ja voll auch ein richtiges Geschenk für Mainz.
Ja.
Also da sind wir bei dem Ding, ja. So, ich stelle einfach das Bein rein, damit ich irgendwie gefoult werde und ich bin eher beim Stürmerfoul an der Stelle, als dass das ein, für mich ein Foul ist von David Raum in dem Moment.
Ja, David Raum hat auch danach gesagt, dass ihm jetzt jeder gesagt hat, dass es kein Foul gewesen wäre und ja, da kann ich mir auch nichts von kaufen. Ja, du weißt nicht, wie das Spiel weiter verlaufen wäre für Mainz, wenn es ihn nicht gibt, aber andererseits ein Tor weniger und sie hätten trotzdem nur einen Punkt gegen Mainz geholt.
Ja, ich persönlich bin auch der Meinung, dass das schon okay ist, dass Mainz das Ding gewinnt so insgesamt. Bisschen Glück brauchst du halt, aber die machen schon ein gutes Spiel. Und RB muss gegen, also das ist jetzt wieder so ein bisschen Rückfall in Zeiten von vor Ole Werner, die müssen gegen solche Gegner noch selbstverständlicher werden. Das ist zu oft, das ist nicht leicht, gegen solche Gegner zu spielen und Mainz macht es ja jetzt auch, die stehen ja nicht nur tief, sondern die sind auch aggressiv und haben immer wieder auch Pressing-Passagen und so. Das ist natürlich dann auch nicht einfach, das zu hinzukriegen, aber wenn du Champions League spielen willst nächste Saison.
Ja, vor allem hast du jetzt halt Konkurrenz, ne? Also VfB, richtig krass, TSG sprechen wir gleich noch drüber, der BVB holt seine Punkte zumindest und Leverkusen ja jetzt offensichtlich auch wieder, also es ist, glaube ich, nicht so einfach, sich da einen der Plätze zu sichern. Nee. Außer vielleicht, wenn es noch einen fünften gibt. Da muss man den anderen dann schön die Daumen drücken. Ja. Unter anderem den Mainzern dann, wenn sie wieder in der Conference League spielen. Ja. Wir kommen zu Augsburg gegen St. Pauli. Ein 2-1-Sieg. Zweimal Gregoritsch, der, also ich finde, der hat einfach so einen verrückten Start nach seiner Rückkehr. Du hast, glaube ich, in seinem ersten Spiel, wo er seinen Gegner fast ausnockt, dann hast du diese irre Szene, wo er den Ball mit der Hand versucht zu klären, eigentlich vom Platz geflogen wäre, aber weil der Ball noch ins Tor geht, darf er dann weiter mitspielen und dann hast du den Doppelpack gegen St. Pauli und wichtige 3 Punkte. Und sie haben nicht, wie viele erwartet haben, es verkackt, nachdem sie gegen Bayern gewonnen haben.
Das lag aber vor allem an St. Pauli.
Es lag, finde ich, an der Chancenverwertung von St. Pauli. Also da musst du dann halt echt sagen, Ricky J. Jones, auch in den vergangenen Spielen schon, wie oft der alleine vorm Tor steht und dann so überrascht ist, dass der Ball zu ihm kommt, dass er den nicht mehr unterbringen kann.
Der ist halt, glaube ich, ein ganz guter Leichtathlet, aber ich weiß nicht, ob der in der richtigen Sportart ist gerade. Also das klingt jetzt
vielleicht
despektierlich.
Football,
ja, sowas, White das könnte als Receiver, ja. Als Receiver im Football.
Nein, aber ja, ich finde, du hast halt, als St. Pauli weißt du, du brauchst jemanden, der vorne Tore macht. Jetzt haben sie sich ja noch einen Japaner dazu geholt, haben, glaube ich, jetzt 3 im Team. Martin Kars spielt ein Spiel gut und ein Spiel nicht gut. Das ist dann ja auch immer so das Ding. Der ist auch nicht konstant und den Elfer kriegst du eigentlich auch geschenkt. Also
den
eigentlich
kriegst
gehst du
total
da mit
geschenkt.
Einem 0-2 raus.
Ja, das ist so. Wobei auch bei dem, also Augsburg macht ja wirklich total viel aus sein. Das eine ist Ecke und da frage ich mich, was ist eigentlich mit Torhütern und 5-Meter-Raum? Das frage ich mich die ganze Zeit schon. Und in dem Fall, wie hast du das denn wahrgenommen? Muss nicht Vasil da einfach raus?
Ja.
Muss der nicht einfach raus und sehen, der wird scharf an den Fünfer geflankt. Es ist aber anders als zuletzt sonst oft niemand sonst im 5-Meter-Raum.
Ich kann mir aber vorstellen, vergangene Saison wäre er raus gewesen. Der war ja vergangene Saison so eine richtige Bank. Jetzt, er wird auch wieder besser. Der hatte ja auch eine Phase, wo der ein oder andere Patzer dann da war. Aber er wird halt auch so oft im Stich gelassen.
Also beim 1-2 ist es, da muss, und dann hat mit Rasmussen ja jetzt irgendwie ein neuer Sechser gespielt bei St. Pauli. Mhm. Da hast du, finde ich, eine gute, so eine Kreuzlaufbewegung von Rex Bitschei und Claude Maurice. Claude Maurice holt sich den Ball tief ab, das macht er gut, ne? Und dann hat er so eine Kreuzlaufbewegung mit Rex Bitschei. Und dadurch hat Claude Maurice so viel Zeit, weil Rasmussen und Sands, einer von den beiden muss einfach raus und in den Zweikampf gehen, damit er diesen Steckpass oder diesen Ball durch die Schnittstelle auf Gregoritsch, unnormal guter Pass, alles geil, aber der hat auch unnormal Zeit, um sich das zu überlegen. Und das ist halt so ein Abstimmungsding. Und dann sind es so Kleinigkeiten. Und da sind wir bei St. Pauli schon, das haben wir schon total oft hier besprochen, die machen sich durch solche Kleinigkeiten dann Spiele kaputt, in denen sie eigentlich besser sind. Und das war jetzt wieder so. Und da bin ich dann, Martin Kaas ist für mich einfach eine Fehlentscheidung, den zu holen. Die haben 4 Millionen für den ausgegeben.
Ja, also ich war ja super begeistert von diesem Transfer und dachte so, ja, das ist genau der eine, der jetzt vorne noch gefehlt hat. Aber Bundesliga ist halt nicht zweite Liga. Das hat St. Pauli auch gemerkt. Ja, ich mache mir ernsthafte Sorgen. Also da wäre ja auch der Absturz auf den letzten Platz nochmal möglich gewesen, wenn Heidenheim da was mitgenommen hätte bei Dortmund. Es ist halt, wenn du immer oder meistens gut spielst und dich nicht dafür belohnst, irgendwann macht das ja auch was mit dem Team.
Ja, definitiv. Wie siehst du das für Augsburg? Sind die jetzt aus dem, also ich habe sie ja noch vor 2 Wochen mit Viktor in die zweite Liga geredet.
Ich war mir auch sehr sicher, dass sie absteigen, aber ich finde, Manuel Baum hat auch dieses Team einfach gefestigt. Also du merkst halt, sie kommen mit verschiedenen Spielsituationen viel, viel besser klar als vorher. Diese Überzeugung ist zurück und 8 Punkte haben sie jetzt Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz.
Und aber da auch nur 4 auf dem Relegationsrang.
Das stimmt, aber da bin ich wieder bei dem Punkt, ich glaube, es gibt Teams, die schlechter sind.
Ja, kann schon sein.
Und damit bin ich bei Wolfsburg. Was eine Überleitung.
Ey, aber du moderierst nicht umsonst bei Sportschau Live.
Ich finde, bei Wolfsburg habe ich wirklich in diesem Spiel am Freitag in Köln gedacht, wie kann es sein, dass du mit so einem Kader so einen Fußball ablieferst? Also das ist schon fast frech. Klar, du hast einen Amura nicht dabei aus disziplinarischen Gründen. Da muss es ja wohl, also gibt es Gerüchte, dass er im Training früher abgehauen ist, ohne dem Trainer Bescheid zu sagen, irgendwie eine Verletzung vielleicht vorgetäuscht hat, war dann nicht im Kader dabei. Es kann sein, dass er sogar noch wechselt. Kann sein, dass ihr, wenn ihr das hört, das schon wisst, was wir jetzt noch nicht wissen. Und dann hast du einen deiner besten Spieler, der dir auf der Nase rumtanzt, auf den du verzichten musst. Und ja, hast halt Köln, das es einfach besser macht.
Ja, Köln hat, finde ich, jetzt so eine Verlässlichkeit reingekriegt. Also zum dritten Mal in Folge, wenn man mal die zweite Halbzeit gegen Mainz als Ausgangspunkt nimmt, mit demselben System, nur punktuelle Veränderungen, nicht irgendwie Rumwechsel ohne Ende. Das gefällt mir besser tatsächlich, auch wenn es hier und da dann spielerisch nicht immer die Offenbarung ist, sondern auch immer noch viel über einen langen Ball geht, aber du gehst nicht mehr nur über den Flügel, sondern kommst auch mal durchs Zentrum und so, und das mit Bülter und Ache gefällt mir auch gut. Und bei den Wolfsburgern finde ich, das ist so dieser Wolfsburg-Kreislauf, ne? Du hast irgendwie, eigentlich haben sie einen richtig guten Kader, der ist vor allem auch so für Umschaltspiel eigentlich gut zusammengestellt, dann funktionieren ein paar Spiele gut. Und dann ist es halt irgendwie so, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt scheint es da wieder allen egal zu sein, oder?
Ja, aber das ist ja der Punkt, da hatte ich mit Tobi auch schon drüber geredet. Wir waren uns ja alle einig, dass das keine richtige Mannschaft ist, dass du keinen Spieler hast, der richtig vorangeht, außer vielleicht Maxi Arnold. Dann finde ich es aber auch schwierig, dass der vergangene Woche gesperrt gefehlt hat und dann aber sich ein Urteil erlaubt und sagt, wie schlecht das war. Wo ich mir denke, ja, du hast aber nicht auf dem Platz gestanden, um es irgendwie besser zu machen. Der ist für mich auch nicht mehr so dieser Leader, der wirklich seine anderen 10 um sich rum im Griff hätte. Und ja, der Trainerwechsel hat vielleicht auch einfach ein bisschen eine Phase drüber hinweggetäuscht. Aber das ist kein Team. Das ist auch ein Kader, der schlecht zusammengestellt wird. Naja, ich weiß nicht genau, was ich von den Wolfsburgern aktuell halten soll. Ja,
die werden auch wieder nicht absteigen.
Nee, am Ende sind wieder, wahrscheinlich nicht.
Dafür ist das einfach dann individuell zu gut und dann gewinnen die doch nochmal wieder 2-3 Spiele.
Aber Köln finde ich geil. Linden Meiner zahlt das Vertrauen auch aktuell sehr zurück, dass er halt jetzt spielen darf.
Ja, und hat so eine Rolle als freies Radikal. Ne?
Genau.
Also spielt so oft hinter den Spitzen, dann aber auch mal so über den Halbraum, hat viele Freiheiten und das kommt ihm entgegen. und zieht natürlich schon auch den Fokus ein bisschen von Said Elmaler weg, was ja, für den vielleicht auch gar nicht so schlecht ist.
Der auch nur eingewechselt wurde und ja, du hast trotzdem gesehen, was er im Spiel geben kann, aber es ist nicht mehr so, dass sie sagen, wir brauchen den, um Spiele zu gewinnen.
Wir sind nur von ihm, genau, das ist eine große Entwicklung, finde ich, für den FC. Ja.
Dann letztes Spiel an diesem Spieltag, Hoffenheim gegen Union Berlin, 3 Tore. Für Hoffenheim. Eins dann noch zur Ergebniskosmetik von Union, beziehungsweise es waren ja 2. Das eine war halt nur leider ins falsche Tor. Und die TSG, absolut im Stile einer Spitzenmannschaft, viel mehr Chancen hatten sie nicht auf Tore, haben die aber eiskalt genutzt.
Ja, und es gab ja auch da diese Elfmeterszene, die am Ende diskutiert wurde.
Ja, was sagst du?
Ich finde, an der Stelle ist es okay, den Elfmeter zu geben, weil, also das ist so, Aslani geht mit einem langen Bein, der Angreifer der TSG mit einem langen Bein zum hohen Ball, der runterfällt und querfällt, schaut auf den Ball, der fällt runter und er will ihn eigentlich wegschlagen als Befreiungsschlag. Und weil Aslani aber einen Schritt schneller ist, tritt er ihm von unten in die Wade. Und an der Stelle, finde ich, kann man Aslani nicht unterstellen, dass er versucht, einen Elfmeter zu ziehen.
Nö, der geht ja zum Ball.
Genau, der geht zum Ball und der Tritt ist dann an der Stelle auch klar. Und das ist so eine Szene, wo ich sage, das würde im Mittelfeld einfach auch als normales Foulspiel gepfiffen und dann ist es auch okay, dass es ein Elfmeter ist. Diese anderen Szenen entstehen im Mittelfeld, glaube ich, nicht so.
Ja, das stimmt.
Das ist dann an der Stelle ein Unterschied. Ja, und das ist natürlich unglücklich für Union, aber es ist an der Stelle, finde ich, nachvollziehbar.
Ja, ich finde es halt bitter, weil Baumgart explizit noch vor Elfern gewarnt hatte vorher und weil das im Hinspiel halt passiert ist, weil es gegen Dortmund passiert ist und weil du dann natürlich eine gute Ausgangsposition irgendwie aus der Hand gibst. Aber trotzdem finde ich, Union muss sich da nichts vorwerfen und muss sich auch keine großen Sorgen machen.
Nö, Union, finde ich, hat gezeigt, wie man der TSG in Zukunft Probleme bereiten kann. Und wenn dann so Mannschaften wie Mainz oder so kommen, kann ich mir vorstellen, gegen die Bayern jetzt, das ist dann irgendwie nochmal eine ganz andere Basis für die TSG, aber wenn dann Spiele kommen, wo du auch das Pressing komplett überspielst, einfach mit einem langen Ball, dann zu Torchancen kommen kannst, werden sie irgendwann Probleme bekommen, bin ich mir eigentlich recht sicher. Auch wenn ich die Leistung, die dort gebracht wird, überhaupt gar nicht schmälern will, das ist schon gut.
Union hat zwar nur 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, ist aber 9. Das zeigt dann ja auch, wie dicht da alles ist zusammen.
Mega eng, ja.
Finde ich cool. Ja. Also mir gefällt das. Wir sprechen noch kurz über die zweite Liga, wo der FC Schalke 04 am Sonntag zwischendrin mal die Tabellenführung abgegeben hatte, sie aber auch wieder gekriegt hat, weil einfach Woche für Woche irgendeins der Team... Du meinst ja Paderborn und Darmstadt.
Alle anderen sind Schalke-Fans.
Ja, ich meine, das spricht ja eigentlich nicht für die Qualität, dass da einer nach dem anderen immer mal wieder was liegen lässt, aber für die Spannung ist es halt total toll. Also ich feiere das. Nur Schalke hat jetzt seit 4 Spielen nicht mehr gewonnen. 2 davon mit Edin Dzeko. War das ein guter Transfer oder nicht?
Ich würde sagen, es ist ein guter Transfer, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt die Lösung für alle Schalker Probleme im Offensivspiel ist. Das darf man an der Stelle nicht überschätzen, weil sie hatten ja mit Moussa Sylla, ich glaube, den 2. besten Torschützen der Vorsaison und mit Kenan Karaman den 3. besten. Kann auch sein, dass da noch irgendwer dazwischen war, aber die haben beide auf jeden Fall okay gescored.
Aber in dieser Saison ja nicht mehr, ne?
Nee, genau. Und das ist dann ein strukturelles Thema. Mhm. Also ne, sie kreieren aus dem Spiel heraus zu wenig Torchancen und das ist natürlich auch was, wo sich Gegner besser darauf eingestellt haben. Und deswegen ist die Anforderung für Schalke jetzt eine andere, als sie bis zur Hälfte, mindestens zur Hälfte der Hinrunde, vielleicht sogar noch länger war. Da hat dieses klassische Umschaltspiel, und da muss man auch sagen, da hat immer ganz viel direkt geklappt. Ja. Viele 1-0s, viele frühe Führungen, konntest gut nach Hause verteidigen. Die Struktur ist dann das, was am Ende relevant wird und so. Das hast du, da kannst du nicht drauf setzen, dass das die ganze Saison überklappt.
Nee, und ich glaube, du hast halt das Problem, wenn du 0-2 hinten bist, kannst du nicht drauf setzen, dass du das dann halt irgendwie noch gedreht oder zumindest, also gegen Kaiserslautern war es ja dann am Ende mindestens noch, also zumindest noch ein Punkt. Aber das funktioniert halt nicht immer. Das funktioniert auch vor allem, denke ich, eher zu Hause, wo du das Stadion dann, wenn du den Anschlusstreffer machst, auch direkt laut hinter dir hast. Aber du darfst nicht so viel kassieren vorher.
Ja, wobei du da, finde ich, auch jetzt nicht die Verletzungsprobleme unterschätzen darfst. Ne? Das ist schon hart. Der Kader ist nicht breit, das muss man sagen. Nee. Also da waren jetzt 4 Jugendspieler dabei, wovon einer auf dem Platz stand. Und die anderen saßen halt auf der Bank. Valentovic gestartet und ansonsten 4 Jugendspieler auf der Bank. Mhm. Und ich glaube noch, du hast noch Dzeko auf der Bank gehabt und du hast noch...
Ja, muss ich ja auch vorkommen wie der Kindergärtner, wenn er da sitzt, neben den ganz Jungen.
Ja, du hast noch Armin Younes auf der Bank, der eigentlich aussortiert war. Also das, finde ich, gehört auch zur Wahrheit dazu.
Das stimmt.
So, und trotzdem, das ist natürlich ein Problem, das Schalke angehen muss. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, dann steigen wir halt nicht auf.
Nee, das, glaube ich, ist halt das Ding, dass du jetzt einfach die Erwartungshaltung geweckt hast und dass du dann jetzt liefern musst. Ja. Und du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass wirklich immer irgendeiner von den anderen was liegen lässt, ja. Aber... es ist näher zusammengerückt. Also Schalke hat jetzt 39 Punkte, Elversberg dahinter 38, Darmstadt punktgleich auch 38 und Paderborn 36 ist jetzt auf den vierten Platz abgerutscht. Ich freue mich. Ich finde es wirklich schön. Und da unten in der Tabelle ist ja sowieso auch alles super nah beisammen. Das könnte nochmal so eine geile Saison werden wie die vergangene.
Meinst du, das wird so ein richtiger Meisterkampf wie in der Bundesliga bald?
Also, dass es irgendwann nur 6 Punkte Unterschied sind, ich hoffe nicht.
Ich wollte dich jetzt locken, aber du lässt dich auch am Ende der Folge nicht dazu hinreißen.
Machen wir Schluss für heute, oder?
Okay.
Donnerstag gibt es dann wie gewohnt auch wieder die Vorschau-Folge und dann das ganze Wochenende wieder ganz viele Spiele.
Startet gut in die neue Woche.
Das wünsche ich euch auch. Bis bald.